Dynamo Dresden verliert gegen den SC Paderborn und ist in der Defensive, Zitat Trainer Thomas Stamm, nicht zweitligatauglich.
In Halle an der Saale werden nach diesem Regionalliga-Wochenende wieder Cornflakes gezählt.
Und brisantes Stadtderby an der Havel inklusive Zuschauerrekord in der Brandenburg-Liga. Da reden wir drüber.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt werden mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen wir mich vernünftig, kriegen sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Einen wunderschönen guten Morgen ins Plenum. Jungs, einen wunderschönen guten Morgen an euch. Habt ihr gut geschlafen?
Moin,
Gregor, das schon gerade durchklingen lassen. Es war eine durchzechte Nacht.
Was? Nö, ich hatte eine ganz, ganz entspannte Nacht. War alles wunderbar.
In feinster Welt. Bei Küppi, bei dir?
Ja, kurz, aber schön.
Kurz, aber schön. Wunder, das ist mit Kindern so. Umso schöner, dass wir direkt reinstarten können in unsere heutige Podcast-Folge, die wir natürlich nicht alleine machen, die ich nicht alleine mache. Ich freue mich sehr, dass heute jemand bei uns ist, wo selbst der Bundeskanzler sagt, absolut zuträglich für jedes Stadtbild, Gregor Rühl.
Ja, sein Friseur hat ihn letzte Woche rasiert. Er rasiert heute hier wie gewohnt bei den Fußballthemen. Tag, Alex Küpper.
So nämlich, Tag zusammen. Und im Nordosten haben wir einen Fritsche, der am Wochenende doppelt getroffen hat für den BFC Dynamo. Und wir haben einen Fritsche, der am Wochenende in der Oper war und sich auf dem roten Teppich ausgesprochen wohlgefühlt hat. Ersterer heißt Leander, letzterer sitzt hier in der Runde und heißt Paddy. Guten Morgen.
Und eine Aussage warst du strunzenhart gelogen von dir, ne? Also ich habe mich wirklich, ich war
komm
ja
auf zu erzählen, wenn ich sehe, wie du da in der Story direkt in die Pose gehst, wenn die Kameras angehen.
Ich bin in die Russenhobby gegangen, sage ich mal so, gegen das Establishment einfach mal abgekniet.
Das hat der nicht zum ersten Mal gemacht, der Mann. Das hat der nicht zum ersten Mal gemacht.
Und nicht zum letzten Mal.
Wann gehst du mal im Smoking ins Rudolf-Harbig-Stadion?
Wann gehst du mal? Du kannst dir ohne Scheiß. Ja, ich war ja am Wochenende da. Tatsächlich. Und ich habe einige Nachrichten bekommen, ob ich das nächste Mal bitte auch so ins Stadion komme. Die Frage ist, ob das meiner Welt von Fußball eher entgegenkommt oder ob das meiner Idee von Fußball eher entgegenstrebt. Aber wie gesagt, ja, ich war in Dresden. Wir kommen mal gleich drauf zu sprechen, auf dieses Spiel. Männer, wo wart ihr so unterwegs? Küppi, ich habe bei dir nichts gesehen irgendwie mit Stadionluft ums Näschen wehend.
Ja doch, ich war am Samstag in Ingolstadt, habe da unter anderem den Ex-Magdeburger Kai Brünker interviewt, der mit dem FC Saarbrücken gerade eine richtige Krise durchlebt. Also da im Saarland brennt ordentlich der Baum und Florian Pick, den kennen wir ja auch noch, und Kai Brünker konnten es dann am Ende auch nicht lösen, also der FCS in der Krise. Und ansonsten habe ich mich Freitag und Sonntag um den Nordostfußball gekümmert, Sonntag den FC Erzgebirge in Hoffenheim gesehen und am Freitag dieses absolute Highlightspiel, das wir ja auch noch ausführlich besprechen werden, zwischen dem HFC und Lok Leipzig.
Ja, ich habe am Samstag war ich in Dortmund und habe mal wieder was gespürt.
Das ist bei dir immer so ein bisschen gefährlich, wenn du wieder anfängst, was zu spüren, ey.
Okay. Ja, ja. Das war echt geil. Ein Winner in der 96. Minute. Da lagen sich wirklich alle in den Armen und alles stand Kopf. Das war wirklich toll. Und am Sonntag hat Hansa Rostock hier gespielt in Köln bei der Viktoria im Sportpark Höhenberg. Und das war natürlich eine super Gelegenheit. 20 Minuten hingefahren, super Spiel gesehen, Rostocker ordentlich mit Kapelle da, erzähle ich gleich nochmal ein bisschen, das war gut.
Ja, freue ich mich drauf, weil ich finde so überwiegend, es gibt so Vereine, über die hört man immer so viel, also relativ viel, aber halt nicht Gutes, ne? Du hast auch Ferl zum Beispiel, wobei du ja gesagt hast, das war für dich eine Offenbarung, da zu sein, die haben ja auch wieder irgendwie 5-0 gewonnen oder so jetzt am Wochenende gegen Ulm. Bin gespannt auf deine Geschichten aus Gölle. Aber Gregor, ich möchte bitte reinstarten, ein paar liegen weiter unten, weil wir müssen erstmal Geschichten erzählen aus Brandenburg. Und ich habe das gelesen, diesen Artikel, und es ist ja auch klar, dass man sich nicht mit jedem 6-7-Liga-Derby irgendwie so beschäftigen kann, was hier so rumfleucht und kreucht. Aber alle bitte jetzt wirklich Ohrenspitzen. Das ist ein Landesliga-Derby, ein 6-Liga-Derby. Da musst du mal hin, da musst du mal einreiten, wenn du Tickets bekommst. Das ist die große Klammer drumherum, Gregor, weil das ist schon schwierig genug, ey.
Ja, also meine Nachrichten wurden vor zwei Wochen schon irgendwie geflutet. Und alle haben mir geschrieben, hier, da musst du hin, das Spiel, das wird das Spiel des Jahres. Und es ging um das Brandenburg-Derby. Und zwar geht es um Brandenburg an der Havel. Die BSG Steil Brandenburg hat gegen den BSC Süd 05 gespielt, Dritter gegen Zweiter. Und dieses Derby hat offensichtlich für so viele Wellen gesorgt vorher, weil da eben ein bisschen Brisanz drin ist. Zuschauerrekord in der Brandenburg-Liga, 4703 Zuschauer waren da.
Krieg ich mal kurz rein? Und um das mal irgendwie in Relation zu setzen, ich habe hier mal die Drittligatabelle vom Wochenende aufgemacht. Ne, natürlich kommt immer ein bisschen drauf an, wer wohl zu Hause spielt, aber Hoffenheim 2 gegen Aue, 1200. Ferl gegen Ulm, 2514.
Nur kurz am Rand.
Ja, genau. Schweinfurt verliert zu Hause gegen Osnabrück vor 3656 und Ingolstadt zu Hause gegen Saarbrücken. Küppi, du warst da vor 4.100. Also die Hälfte aller Drittliga-Partien, ganz grob gerundet, hatte weniger Zuschauer als dieses Brandenburg-Derby.
Das ist schon ein richtiges brutal, Aushängeschild. Und der BSC ist 120 Jahre alt geworden jetzt vor kurzem. Die BSG Stahl Brandenburg wird im November 75 Jahre alt. Also diese Vereine haben auch richtig was zu feiern dieses Jahr. Stahl Brandenburg ist aufgestiegen letzte Saison. Deswegen haben die jetzt wieder gegeneinander gespielt. Und es war halt richtig Feuer drin in diesem Duell, weil es wohl im Sommer da so ein paar Nicklichkeiten gab zwischen den beiden Vereinen. Also man hatte sich wohl zusammengesetzt, so ein paar Offizielle der Vereine, und es wurde so ein Ehrenkodex aufgesetzt, den man doch bitte einhalten wollen würde, wenn man dann in einer Liga spielt und auch gegeneinander spielt. Und ja, dann, weiß ich nicht, gab es im Sommer so ein paar Spieler von der BSG Stahl, die dann offensichtlich aufs Gelände vom BSC uriniert haben, was ich irgendwie spannend finde, nachdem man sich darauf einigt, dass man eigentlich friedlich nebeneinander sportlich herleben will.
Ich frage mich immer so ein bisschen, die Genese, ne? Also da sitzen dann abends 3, 4, 5 Jungs zusammen. Und dann muss ja einer erstmal musst du auf die Idee kommen. Und dann muss einer sagen, ja, weißt du was? Und wir fahren da jetzt auch mal hin. Und dann musst du davor stehen und musst immer noch weitermachen und musst sagen, weißt du was? Nee,
jetzt müssen wir auch
noch nicht ins Nachdenken. Wir machen jetzt auch, weißt du? Und dann muss also diese komplette Genese, also da einfach wirklich von Entstehung des Gedankens dann weiter zu prügeln bis hin zu, wir halten jetzt das Ding dahin und machen halt.
Ja, also es soll wohl auch feindliche Parolen gerufen worden sein. Peter Janik, das ist der Vorstandsvorsitzende vom BSC Süd, der hat irgendwie gesagt, hätte das Gefühl vorm Spiel, es war noch nie so schlimm wie jetzt, diese Rivalität. Der wurde dann auch mal kurzerhand, hat er irgendwie ein Stadionverbot bekommen, durfte irgendwie nur in den Eingangsbereich vom Gästebereich. Also es war also richtig, richtig Feuer drin in diesem Duell. Und als dann diese Bilder kamen, dachte ich auch so, Alter, sechste Liga, vor dieser Zuschauerkulisse, kurios auf beiden Seiten, Pyro ohne Ende, es wurde sich angepöbelt, ein Spruchband von der BSG Stahl, wo drauf stand Meckerecke, Verrecke, also Meckerecke, so nennt sich die Kurve vom BSC Süd, die wiederum haben mal gekontert mit euer Stammbaum ist ein Kreis, also da ist
richtig... haben wir ja noch nie gehört.
Da war richtig Alarm drin und ich habe vom Kollegen...
Das war auch geil, wenn du aus der gleichen Stadt kommst, ne?
Ja.
Euer Stammbaum ist ein Kreis, wenn du aus der gleichen Stadt kommst, weiß ich
nicht. In Klammern, vielleicht sind wir auch Teil davon, aber ist für 90 Minuten erstmal egal. War halt auch Zweiter gegen Dritter, Stahl hat am Ende gewonnen. Durch ein 1-0 und Kollege Nick Rösler vom MDR Thüringen, der war da vor Ort und der hat mir einen tollen Bericht geschrieben, aus dem ich irgendwie so ein paar Sachen jetzt mal zitieren will. Der meinte halt ordentlich Pyro auf beiden Seiten, durchgehender Support, Stahl mit mehr Leuten, Süd dafür ein bisschen kreativer, vielleicht auch ein bisschen lauter. Da hat er gesagt, gefühlt hat heute die komplette Brandenburger Polizei Betriegsausflug beim Verbandsliga-Fußball gemacht. Er stand wohl im Gästeblock, da war das Catering für die annähernd 600 Gästefans jetzt auch nicht so überragend. Und dann hat er mir noch einen Absatz geschrieben, der wirklich klasse war. Und zwar sagt er, das Stadion selbst war der Wahnsinn, oldschool bis zum geht nicht mehr, Beton, Unkraut, kalter Wind, dazu diese Brandenburger Gesichter. Und er sagt, ich kann jetzt, glaube ich, meinem Dad sagen, ich war auch mal in der DDR zum Fußball. Und dieser Satz ist wirklich, finde ich wirklich ganz toll. Gesichter wie aus den 90ern ausgeschnitten. Genau, eine Reise in die Vergangenheit. Spiel war auch super, zwei rote Karten. Unentschieden wäre wohl auch verdient gewesen. Also wirklich tolle Geschichte rund um dieses Spiel. Und als ich Wahnsinn. Diese Bilder gesehen habe, dachte ich auch so, ey, sechste Liga.
Sensationell.
Dieses ganze Gepöbel da vor Ort im Vorlauf schon, diese Spannungen zwischen den Vereinsführungen auch. Also ist wirklich
schön. Also ehrlicherweise ein bisschen drüber. Also wäre ich da in der Stadt in Verantwortung, würde ich mir denken, Leute, was ist los? Guckt euch dieses Potenzial an und ihr bekabbelt euch hier und macht euch in so, verliert euch in so Kleinkriegen.
Ja klar, aber ist gut, auch so. Ist natürlich völlig drüber. Ist natürlich völlig Wahnsinn. Drüber, aber gehört dann irgendwie auch mit dazu und ist so in dieser Gesamterzählung dann doch schon auch ein bisschen.
Als du das gerade erzählt hast mit ja auf den Platz fahren und dahin pinkeln, brauche ich nicht drüber reden, ist natürlich hardcore asozial, aber ich musste sofort an die großen Flüche der Fußballgeschichte denken. In Buenos Aires, da haben sie ja mal Fans von Independiente sind bei Racing, also Derby in Avellaneda, sind ins Stadion eingedrungen, haben da 7 tote Katzen vergraben, Platz mit dem Fluch zu belegen. Und Benfica Lissabon leidet bis heute unter diesem großen Fluch. Bela Gutmann, der damals irgendwie entlassen wurde, ich weiß nicht genau, wie es war, auf jeden Fall der Trainer im Unfrieden gegangen und der dann gesagt hat, nicht in 100 Jahren soll Benfica noch einen Europapokal gewinnen. Und seitdem haben sie jedes Finale verloren. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht auch irgendeinen Fluch in Brandenburg auf den Platz gepinkelt haben.
Ja, Brandenburg, da scheint mindestens, Brandenburg an der Havel scheint mindestens genauso auf die Sonne wie in Lissabon und in Argentinien.
Von daher. Das stimmt. Das Wetter ist ungefähr zu vergleichen. Wer Bock hat, kann sich mal bei den Kolleginnen und Kollegen vom RBB einen Beitrag reinziehen dazu. Fand ich voll geil, dass du so ein bisschen gesagt hast, Gregor, ne, dass, ja, dass eigentlich so die Vereinsvorsitzenden so sagen, das ist eigentlich so an Spannung das Schlimmste, seit es überhaupt diese Rivalität gibt. Und dann hast du einen Beitrag, ich glaube, der zweite oder dritte Fan-O-Ton, der sagt einfach nur, ja, also völlig entspannt hier und ich hier ist eigentlich noch gar keine Spannung in der Luft irgendwie und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ist ja total friedlich hier und ringsrum siehst du nur Hundertschaften en masse. Ich weiß nicht, woher der diese Einschätzung hatte, weil der wirklich, wie gesagt, ist online auch beim RBB abzugreifen, dieser Spielbericht sozusagen, es ist mehr ein Ringsrum-Bericht als ein Spielbericht natürlich, aber fand ich total cool, weil du so meintest, dass in den Vereinen so gesagt wird, das ist das Schlimmste überhaupt und aber man sieht es in Brandenburg ein bisschen anders, mit einer anderen Ruhe.
Der ging ja auch schon viel schlimmer zu, wa?
Ey, Wahnsinn. Ein kleines bisschen besser, oder vielleicht können wir sagen, die Laune ist um einiges besser aktuell in Zwenkau und in Zwickau. Zumindest sind das auch Geschichten, wo ich extrem romantisch angehaucht bin, wisst ihr ja, oder ihr genauso, dass es sowas noch gibt, Küppi, dass jemand sich bei einem Pokalspiel irgendwie so präsentieren kann oder so zeigen kann, dass danach der große FSV Zwickau sagt, komm mal vorbei, zieh dir mal ein paar ordentliche Stutzen an und komm mal vorbei.
Ja, wenn es dann am Ende klappt, dann ist es natürlich wirklich eine romantische Geschichte. Erinnert so ein bisschen an Miroslav Klose, finde ich, der ja auch irgendwann ganz spät aus den Niederungen des Amateurfußballs entdeckt wurde und dann zum besten WM-Torschützen der Fußballgeschichte wurde. Diese Karriere steht ihm jetzt vielleicht nicht direkt bevor. Nichtsdestotrotz, wenn das klappen sollte, aus Zwenkau nach Zwickau und dann vielleicht ab Winter oder wie auch immer zum Regionalligaspieler zu werden. Das wäre schon groß.
Also es geht um Tobias Danzer, der im Landespokal für den VfB Zwenkau ein Tor geschossen hat gegen Zwickau und eins vorbereitet hat. 7-2 hat Zwickau gewonnen, aber er hatte wohl so überzeugt, dass man bei Zwickau gesagt hat, komm, den laden wir jetzt mal zum Probetraining ein. Und das ist natürlich wirklich der Traum aller Amateurspieler, ne?
Das ist so dieses, was man sich als Kind immer so ausmalt oder ausgemalt hat. Also zumindest ging es mir so. Also ich habe immer so gehofft, ich wollte nie irgendwie im Kreispokal oder im Landespokal irgendwie groß weit kommen, sondern natürlich die Karriereidee von Patrick Fritsche war immer, spielst du irgendwo. Ich muss
mal ein Tor gegen die Bayern machen, dann klappt das schon mit Champions League.
Genau, als Torhüter vor allem war das die absolute Karriereidee. Irgendwo im Kreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, dachte ich, wenn ich gegen die Bayern ein Tor mache, dann ist es eigentlich schon so weit. Nee, aber ich weiß noch, ich hatte mal einen richtig guten Tag gegen Borussia Dresden. Und einen nicht so guten Tag gegen FSV Zwickau, auch also als Jugendbereich. Ich wurde von Zwickau nicht angerufen. Ich will mal so sagen, das Handy ist immer noch auf laut. Ne? Und ich bin...
Ja, vielleicht kannst du ja nächstes Jahr für die zum Leipziger Opernball gehen.
Mal gucken. Ich habe noch ein paar Videos von mir von einem Dreh im letzten Jahr. Da habe ich gegen Benny Hövedes, seines Zeichens Fußball-Weltmeister, ein paar Freistöße gehalten. Die kann ich mal vorbeischicken. Und ich gehe jetzt mit Ahmed Arslan Freistöße schießen im Winter. Vielleicht, wenn ich das so zusammenschneide zu einer coolen Compilation, vielleicht ist das ein Argument, irgendwo dritter Torhüter von der D-Jugend.
Wieso denn Dritter? Würde ich sofort mal mit allem Selbstvertrauen verschicken und gucken, was geht.
Na, guck, einfach so, das ging ja so jetzt, wir driften komplett ab, aber Thema, im Osten geht die Sonne auf, im Nahen Osten und Saudi-Arabien und Co., da konnte man ja so als Kreisligaspieler für die unteren Ligen in Saudi-Arabien wirklich so Videos hinschicken sozusagen, weil die alles zusammengescoutet haben und Co. Also das ist durchaus eventuell erfolgsversprechend. Wir versuchen mal herauszufinden, wie es in Zwickau weitergeht, sozusagen, weil da jemand, wie gesagt, sich eventuell noch diesen Lebenstraum erfüllen kann. Auf der Gegenseite vom Spielfeld.
So schnell fliegen wir aus Westsachsen in den Nahen Osten.
Ja. Wahnsinn. Ja. Fußballerisch. Lass uns auf die andere Spielfeldseite fliegen, Küppi. Denn da müssen wir hinschauen. Dynamo Dresden, zweite Fußball-Bundesliga.
Ganz kurz noch, Paddy. Ja. Kurze Nachricht bekommen. Schönen Dank an unseren Hörer Sebastian. Der war mit seiner U60-Mannschaft vom FV Neuhausen Kemmerswalde aus dem Erzgebirge unterwegs am Wochenende. Sie sind zum vierten Mal in Folge Sachsenmeister geworden, haben sich dann durch einen 4:3-Sieg im 9-Meter-Schießen in Bernburg gegen den Berliner Meister SSV Köpenick Oberspree die nordostdeutsche Meisterschaft der U60-Spieler gesichert und hatten am Wochenende einen Pokal auszuspielen gegen andere beste Teams aus der Bundesrepublik in Marl. Also knapp 600 Kilometer geballert mit der Ü60-Truppe. Einmal in den Ruhrpott, Platz 4 eingesammelt von 15. Glückwunsch dazu und wieder zurück ins Erzgebirge. Coole Tour, gute Jungs.
Glück auf.
Ja, Glück auf an der Stelle, absolut. So, jetzt aber. Wir müssen langsam mal uns um Sorgenkinder kümmern hier. Und die hatten die letzten Wochen die Farbe Blau-Weiß, rein tabellarisch ist das auch nach wie vor noch so, aber bevor wir zum FC Magdeburg kommen, müssen wir vielleicht einen Stopp machen, unbedingt bei Schwarz-Gelb. Dynamo Dresden zu Hause gespielt am Samstagnachmittag gegen den SC Paderborn. Da war vorher klar, das wird schon tough und ob Paderborn die Mannschaft ist, wo du so deinen ersten Saison-Heimsieg einfährst, auch eher zweifelhaft. Ich war vor Ort, Männer, erstmal trotzdem die Frage an euch zurückgeworfen. Habt ihr was von der Partie mitbekommen? Dynamo Dresden und Co. in euren DMs irgendjemand gelandet? Irgendein Verteidiger, der sagt, Mensch, das schaffe ich auch, was da los ist aktuell, Gregor?
Nee, nur kurz ein bisschen mit meinem guten Kumpel und Dynamo-Fan Kevin Albrecht gesprochen, der auf dem Weg aus Berlin hingefahren ist und natürlich auch irgendwie auf den ersten Heimsieg gehofft hat. Von dem stammt übrigens das fantastische Zitat vor der Saison, hat er gesagt, auf die Frage, was er denn auf diese utopische Vorstellung machen würde, was er denn bei der utopischen Vorstellung machen würde, bei dem Aufstieg von Dynamo. Und er sagt, da würde er die PlayStation ausmachen. Und ja, leider aktuell zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Und sonst habe ich natürlich nur danach die Interviews von Thomas Stamm und von Lars Bünding vor allem gesehen, der gesagt hat, dass es eine Schande ist, wie sie in diesem Stadion spielen.
Ja, die Defensive ist das allumfassende Thema, hat zumindest laut Anzeigetafel relativ gut funktioniert bis zur 44. Minute und also das habe ich auch beim Reportieren gedacht und das dachte auch unser lieber Kollege Uwe Karte dann später in den von dir angesprochenen TV-Interviews, aber die Antwort von Dresdens Coach Thomas Stamm, die zündelt ebenfalls.
Dann sind es wieder zwei Gegentore, also zwei im Schnitt aktuell, das ist im Gesamtverbund alle gemeinsam, ich vorneweg. Einfach nicht zweitligatauglich aktuell, wie wir verteidigen müssen. Beim ersten Gegentor drehen wir uns wieder weg. War Thema diese Woche bei Schüssen, vielleicht mal nicht wegzudrehen. Letzte Woche, wenn du dich nicht wegdrehst, gewinnst du in Münster. Ja, geht so um ein paar Themen, die wir besser machen müssen. Wenn wir die nicht besser machen, dann ist es nicht unmöglich, Spiele zu gewinnen, aber es ist deutlich schwierig.
Ja, Küppi, das ist erfrischende Ehrlichkeit. Auf der anderen Seite, wenn ein Trainer sagt, am 10. Spieltag, wir sind einfach in der Defensive nicht zweitligatauglich, dann... Ja, stimmt's in deiner Wahrnehmung? Frag mal so, ich will dir nichts in den Mund legen. Stimmt's denn aus deiner Sicht?
Ja, stimmt. Das ist ja etwas, was wir von Beginn an in dieser Saison schon festgestellt haben, dass das Hauptproblem von Dynamo Dresden die Defensive ist, weil sie sich da phasenweise in eben nicht zweitligatauglicher Art präsentieren, auf ganz komische Art und Weise zu fahrlässig in die Zweikämpfe gehen, einfache Fehler machen. Also das ist ein Thema, das schleppen sie seit Saisonbeginn mit sich rum. Ich habe damals immer gesagt, es ist eigentlich eine ganz gute Ausgangslage, wenn du weißt, du bist spielerisch in der Lage mitzuhalten, du bist in der Lage, offensiv Akzente zu setzen, weil hinten die Null zu halten und die Defensive zu stabilisieren, ist grundsätzlich leichter, als vorne für Spielwitz und Kreativität zu sorgen. Ich weiß nicht, oder ich frage mich, warum sie das nicht in den Griff bekommen bei Dynamo Dresden. Wir sprechen ja gleich auch noch über den ersten FC Magdeburg. Da haben wir ein ähnliches Phänomen gehabt. Die haben immer Gegentore kassiert ohne Ende. Dann wechseln sie den Trainer. Ich will das jetzt bei Dynamo Dresden nicht in den Raum stellen, nicht falsch verstehen. Aber dann wechseln sie den Trainer und plötzlich spielen sie zweimal in Folge zu Null. Es sind manchmal Impulse, irgendwas im Kopf in der Mannschaft. Ich weiß es nicht. Thomas Stamm hat es ja schon analysiert mit dem Wegdrehen und so weiter. Also er hat schon die Probleme erkannt. Aber ich frage mich tatsächlich, warum sie es seit Wochen nicht in den Griff bekommen und sich damit immer wieder selbst das Leben schwer machen.
Das Wegdrehen war auf jeden Fall ein Thema, ne? Also da sieht
letzte Woche schon,
Conny letzte Fahrer Woche auch schon nicht gut aus. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist das? Das ist dann doch zu viel Respekt, Angst, fehlendes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ich weiß es nicht so richtig.
Hat ja auch Uwe Karte, unser Kollege, nachgefragt, ne?
Ja.
Dann also wie man das trainieren kann. Ich habe halt keine Idee, wie man sowas trainier mal dich nicht wegzudrehen, ist ja auch, weiß nicht.
Muss halt auch mal einen Nüschel hinhalten. Ja, mein genau. Gott. Was so halt krass ist, dass
Dynamo das sollte ich vielleicht mal sagen.
Ja, ich schicke Conny Faber vielleicht mal eine Sprachnachricht auf kurzem Wege. 11 Punkte hat Dynamo liegen lassen nach eigener Führung. Ich glaube, die werden auf Rang 4 oder so, weiß ich nicht ganz genau, wenn sie das alles solide zu Ende gespielt hätten.
Zum fünften Mal, glaube ich jetzt, ne, in Führung gegangen und dabei ist nur ein einziger Sieg bei rausgekommen.
Tja, haben ja auch umgestellt, haben ja mit Fünferkette gespielt jetzt dann dieses Spiel, hat irgendwie schon wieder nicht gereicht.
Ja, die wollten halt in Paderborn auch spiegeln, ne, das hat auch Luca Herrmann dann beim öffentlichen Training gesagt, das ist halt immer, also weil man wusste, dass Paderborn ja auch so spielt, ne, mit drei respektive Fünferkette. Die erste Hälfte, also wie gesagt, ich war für den Hörfunk dann vor Ort, sie war auch so, ja, also ich habe das Gefühl gehabt, und das ist so das, was sich so durchschleift, auch so im Presseraum an Gesprächen und Co., ich habe das Gefühl, ich kommentiere bei Dynamo oder ich reportiere dort nicht seit 2 Jahren, aber so häufig das gleiche Spiel. Und vor allem in dieser Saison. Also wirklich, ich sitze dort und ich saß gegen Schalke, gegen Hannover, gegen keine Ahnung was. Und ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon 1000 Mal gesehen. Auch aus Drittliga-Zeiten. Was fast noch ein bisschen dann Grußliga ist. Also und das ist so eine Meinung, die sich durchzieht. Du hast diese gegnerischen Teams, die kommen nach Dresden gefahren. Und gefühlt ist es so, die wissen, naja, der erste Schwung, den müssen wir irgendwie aushalten. Wir müssen erstmal dieses Stadion irgendwie ein bisschen mürbe machen und ein bisschen ruhig stellen mit einer eigenen erstmal ganz sattelfesten Defensivleistung. So, das spielen alle so. Und das haben in der dritten Liga auch schon so viele so gespielt. Und das war teilweise auf so einem Level, dass das Spieler danach im Interview gesagt haben, na, wir wussten, wir müssen erstmal eine halbe Stunde aushalten und dann wird es einen Kipppunkt geben, weil Dynamo dann meistens immer weiter will, immer höher aufrückt, die letzte Schiene. Und dann war das in der letzten Saison beispielsweise mal so, dass es dieses Diagonalball-Thema gab. Ne? Dann hinten rein einfach Diagonalbälle, die Verteidiger relativ langsam vielleicht gegen die Drittliga-Offensiven, zack. Das gleiche Thema hast du jetzt wieder. Also du kannst die Uhr danach stellen, dass wenn du führst und es ist eigentlich alles okay, aber nach einer halben Stunde hast du das Gefühl, nee, es ist fishy. Das ist einfach fishy hier. Das ist irgendwie
bisschen dekodiert jetzt die ganze Taktik. Ist halt irgendwie, ja, musst du aufpassen, vor allem, weil ich, wenn du auf die Tabelle guckst in der zweiten Liga, das ist halt da unten auch wahnsinnig eng, ne? Also Dynamo, Bochum und Magdeburg haben jetzt 7 Punkte, alle drei. Ja. Das ist, muss Thomas Stamm auf jeden Fall irgendwie in den Griff bekommen, diese ganze
Nummer. Aber Küppi, Defensive, also ich bin halt an dem Punkt mittlerweile, dass ich möchte den Trainer auch ein bisschen in Schutz nehmen. Weil du hast vielleicht auch nicht, und dann ist halt die Frage, ob das dann eine Sportgeschäftsführerkritik ist, du hast vielleicht auch nicht Zweitliga-Verteidiger nur im Kader. So, und den einen, den du jetzt ganz klar hattest mit Julian Pauli, der direkt sich dann in die Startelf zockt, der verletzt sich direkt wieder und vielleicht fehlt auch, ist jetzt eine Frage, einfach auch Zweitliga-Qualität in der Verteidigung. Und dann kann der Trainer eigentlich machen, was er will, oder nicht?
Ja, ist immer so die Frage. Also, wenn ich mir angucke, jetzt ein ganz anderes Thema wie bei der SV Elversberg, Ebnu Talib heißt da, glaube ich, ne? Komplett durchmarschiert aus dem Nichts, den kennt keiner und plötzlich ist er da und Top-Torjäger in der zweiten Liga. Dann glaube ich, ist es schon möglich, auch Jungs, die diese Erfahrung vielleicht noch nicht haben, auf ein Level zu bringen, dass sie in der zweiten Liga funktionieren. Das traue ich grundsätzlich allen bei Dynamo zu, dass sie zweite Liga spielen können. Und dann ist es natürlich am Ende eine Frage von Kleinigkeiten, die, warum auch immer, bei Dynamo noch nicht sitzen, dass du das dann auch auf den Platz bekommst. Aber dass diese Mannschaft grundsätzlich eine funktionierende ist, weil sie immer nah dran ist, weil sie es schafft, Tore zu erzielen, auch gegen Spitzenteams wie Paderborn, die sind immerhin Tabellenzweiter in der zweiten Liga. Das muss man dieser Mannschaft zugutehalten, dass sie es nicht schaffen, hinten diese entscheidenden Momente sauber zu verteidigen und diese Fehler, die sie seit Saisonbeginn machen, abzustellen. Das ist ein Riesenproblem. Ja, was soll man sagen? Das Problem ist erkannt, aber man bekommt es nicht in den Griff. Und ich weiß nicht, ob es dann am Ende wirklich eine Frage der Qualität ist oder woran es liegt. Das ist ganz schwer auszumachen. Und es ist natürlich auch so, wenn sie es bei Dynamo selbst wüssten, dann hätten wir dieses Thema gar nicht mehr.
Ja. Das nächste Woche Heimspiel in Berlin. Die Invasion ist nah. Sind wir mal gespannt, was daraus kommt.
Es braucht halt irgendwann mal so ein Spiel, ne, wo du halt auch mal einen Gegner schlägst, den du eigentlich vielleicht jetzt auf dem Papier nicht schlagen solltest. Davon gibt es eine Menge in der zweiten Bundesliga. Und diese Defensivstabilität. Vielleicht gibt es einen Transfer aus Ulm im Winter. Das ist eine kleine Side-Story, denn Joe Reichert war da. Der ist ja gerade in Reha nach seiner Verletzung und die Drittliga-Legende aus Ulm oder generell aus der Stadt. Wir haben uns ja vor 4 Wochen getroffen in Ulm, ganz witzig, und jetzt nach 4 Wochen wieder. Er hat seinen Kumpel besucht, Vinko Schapina. Die kennen sich ja aus Ulmer Zeiten ganz gut und haben dann eine Weile gequatscht. Und das war total cool, weil er kam auf mich zu unten im Foyer und sagte so mit diesem herrlichen schwäbischen so oder whatever Einschlag, ne? Und sagte, ach, schon spannend, dass das hier so spannend ist, weil er hier das Gefühl hat, dass er mal in Ruhe mal Fußball gucken kann und hier oben sich einfach keine Platte machen muss, dass er erkannt wird und keine 10 Sekunden später. Gibst du Paddy Joe? Tippelte uns so ein kleiner Junge an. Oh, ist das Joe Reichert? Und Joe so, nein, vielleicht hilft der. Der muss erstmal gesund werden. Aber nein, also ich habe.
Ihr seid ja, jetzt seit 4 Wochen Kumpels und du posaunst jetzt hier seine Transferpläne aus, oder?
Nee, wir haben schon. Das wäre stark. Nee, wir kennen uns schon länger. Wir haben uns das erste Mal lustigerweise vor 4 Wochen getroffen. in Ulm. Und jetzt haben wir uns jetzt. Das ist, wie das so häufig ist. Man kennt jemanden aus dem Internet, trifft sich die ganze Zeit lang gar nicht und dann trifft man sich sehr häufig. Bin auch schon wieder eingeplant bei ihm in Ulm. Also ist eine andere Geschichte. Lass uns mal über ein Erfolgserlebnis sprechen, vielleicht. Weil in Magdeburg ging die Sonne auf, also rein wettermäßig weiß ich es nicht, aber die Stimmung zumindest eklatant verbessert. Und das hat was mit Pascal Ibold und Patrick Sander zu tun, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Nur der Vorname von Patrick Sander, der regt mir sehr auf, die Schreibweise. Das ist aber eine persönliche Befindlichkeit.
Du als Ossi weißt immer nicht, ob du das mit P und B oder mit P oder B schreibst.
Genau.
Ey, ganz kurz, kurze Frage an euch. Was glaubt ihr, denkt sich Markus Fiedler gerade?
Boah, das ist bitter. Das ist wirklich bitter.
Das ist doch einfach im Fußball der absolute Wahnsinn, oder?
Ja.
Der ist doch jetzt, sitzt doch jetzt zu Hause und denkt sich, ey, Scheiß. Was eine Scheiße.
100%. Also das geht natürlich komplett mit ihm zu Hause. Der hat, glaube ich, einen guten Hals auf diese Mannschaft. Da bin ich auch ziemlich sicher. Aber ja, da kommt er nicht raus aus der Nummer. Wenn da ein neuer Trainer antritt und diese Niederlagenserie beendet, erst den Punkt holt, dann den ersten Heimsieg, 2-0. Das ist einfach Wahnsinn, wie da plötzlich dieser Verein komplett anders auftritt, sich selbst wahrnimmt, rausgeht in die Welt und diese Spiele da zieht, das ist völlig irre.
Ja, man hat die Steine purzeln hören können, hat Patrick Sander gesagt, im ganzen Stadion.
Man hat sie auch purzeln sehen können, ehrlich gesagt. Habt ihr euch den Torjubel angeguckt auf dem Platz und auf den Rängen? Und Paddy, du hast es letzte Woche gesagt, es gibt so Momente, da siehst du und da weißt du, das ist mehr als nur ein Tor. Und das war bei beiden Toren der Fall, insbesondere beim letzten von Grieb in der Nachspielzeit, wo jeder wusste, okay, wir ziehen, wir gewinnen es wirklich. Wahnsinn, was sich da für Szenen abgespielt haben.
Ja, und irgendwie muss man halt dann schon sagen, dass Patrick Sander das eben geschafft hat, diesen Willen, diese Leidenschaft irgendwie dieser Mannschaft einzuhauchen. Also das ist ein anderes Auftreten. Die haben ja schon dieses, schießen da schon dieses ganz, ganz knappe Abseitstor von Barış Artık. Wahnsinnig, also krasser Abschluss, ehrlich gesagt. Schade, dass das dann nicht zählt. Aber trotzdem ist eben dieser Wille da gewesen. Und Patrick Sander hat es auch dann nach dem Spiel gesagt, im Interview, dass er in der Halbzeit war er ganz fest davon überzeugt, dass sie es eben gewinnen. Tja, und wenn das Spiel dann so ausgeht, dann kann er sich da eben auch so hinstellen. Und was ich dann zum Beispiel so ein geiles Indiz dafür finde, ist,
dass... Ich wage die Behauptung, dass er den Satz nicht gesagt hätte, wenn sie es verloren hätten.
Ich glaube ihm, aber durch den Sieg glaube ich es ihm jetzt noch mehr.
Kriegst eine 1-5-Rutsche und stellst dich danach vor die Kamera. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, ich war mir ganz sicher, dass wir das Ding noch
gewinnen. Nein, aber also ein Indiz zum Beispiel dafür, für diesen Willen, ist, dass der Bräu nicht reinkommt und sich einfach den Ball schnappt und den Elfmeter schießt, so, ne? Also, ich weiß nicht, ob das in den letzten Wochen dann auch so passiert wäre unter Markus Fiedler, weil da war ja dieses ganze Selbstvertrauen, das hat man ja, und dieses Auftreten, das hat uns ja irgendwie nicht so positiv gestimmt. Ja, so ein Barış Artık, der dann danach sagt, er freut sich, dass er endlich wieder ruhig schlafen kann. Also,
krass.
Da ist schon, ich glaube, ich richtig wild, Druck abgefallen.
Ja, was ich auch so krass finde, es ist Preußen Münster und, das war auch nochmal eine Wichtigkeit in sich, dieses Spiel. Also, das war ja nicht nur, dass du quasi irgendwie Selbstvertrauen reinkriegen musst in diese Truppe, so nach der Länderspielpause quasi mit Spielen gegen Darmstadt und Preußen Münster, sondern, und das war noch in den Köpfen drin, das haben die nicht vergessen, die Spieler, die da waren letztes Jahr, diese Klatsche zu Hause, 0-5 gegen Preußen Münster, das war ja auch sozusagen für viele nochmal so eine extra Motivation. Und es ist total böse, aber ich hätte auch gesagt, unter Markus Fiedler wäre das vielleicht nochmal extra Druck gewesen. Gefühlt zumindest. Jetzt ist jetzt total obsolet drüber zu sprechen, aber so in der gefühlten Wahrnehmung. Und dass man es auch da nochmal schafft, weil das war absolut Thema im Vorfeld dieser Partie und in den letzten zwei Wochen, dass man wusste, dass man auch diese Schmach so ein bisschen ausarbeiten möchte. Also es ist einerseits dieses Ziel, dieses kurzfristige, den ersten Heimsieg zu holen, den ersten Dreier mal wieder zu holen seit dem Derby-Sieg gegen Dynamo Dresden. Und das auch noch dann in ein Spiel verpackt, wo du in sich drin schon eine Mission hattest. Also wirklich Magdeburg. Punktemäßig ist das alles, ihr habt es ja gesagt, noch super close beieinander. Also 7-7-7. Aber es ist halt wild, wie die Grundstimmung sich so
von zwei so Wochen drehen kann. Mit diesem 0-0, 100%. Ja. Mit diesem 0-0 gegen Aufstiegskandidat Darmstadt, du stellst fest, du kannst punkten, du stellst fest, du kannst hinten die Null halten. Ab diesem Moment bist du eine andere Mannschaft.
Ja, es ist wirklich krass. Also so spannend, das so zu beobachten und wirklich diese Effekte direkt zu sehen, ist echt, ist schon echt krass.
Jungs, mal ganz kurz. Letzte Woche haben wir ja getippt, den HFC gegen Lok, sprechen wir gleich noch drüber. Wir können schon mal vorwegnehmen, wir haben alle nicht so mega viel Ahnung, auch wenn wir in der Tendenz zumindest richtig lagen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Woche für nächste Woche den ersten FC Magdeburg tippen. Der fährt nämlich nach Bochum. Der FCM an der Kastropper, also heißer geht es ja kaum.
Da muss Gregor direkt wieder Züge buchen wahrscheinlich, ne? Mal um die Ecke.
Ja, aber 100%.
Ich habe leider, am kommenden Wochenende habe ich leider keine Zeit dafür.
Aber, wieder Hochzeit oder was? Die 12. Hochzeit dieses Jahr, Gregor?
Nee. Ich muss schon mal Richtung England aufbrechen am kommenden Wochenende. Werde ich euch dann nächste Woche alles erzählen.
Oh ja, okay. Ganz weit im Osten quasi.
Da der BVB ja nächste Woche in Manchester spielt. Genau. Aber wir können trotzdem gerne natürlich Magdeburg in Bochum tippen.
Das machen wir dann. Machen wir am Ende vielleicht, ne?
Können wir auch machen. Können wir auch
jetzt machen. Wir machen es am Ende. Wir machen es am Ende.
Wir nehmen uns vor fürs Ende.
Weil wir müssen noch eine Liga tiefer. Da war Gregor auch unterwegs. Quasi im deutschen Manchester. In Höhenberg. Industriebrache Köln-Höhenberg. Nee, keine Ahnung, war noch nie da. Ich habe null Peilung, wie es da aussieht bei der Viktoria zu Hause. Dafür, Gregor, bist du aber hier in unserer Runde. Du warst in Köln quasi wieder auswärts Heimspiel für dich. Die Rostocker waren da. mit einer geilen Choreo. Wie war's, Victoria? Wie ist es so bei Victoria Köln?
Ich habe schon Nachrichten bekommen, dass die Leute so sagen, ja, also hier, fährst du jetzt Hansa Rostock hinterher oder was? Ich so, wenn die hier in der Nähe spielen, dann fahre ich da halt hin. Das war jetzt halt zweimal nacheinander, einmal in Duisburg und einmal in Köln, deswegen bin ich da hingefahren. Aber ja, und das natürlich für diesen Podcast hier gemacht, damit ich euch das schön erzählen kann, wie es da ist. Bei der Victoria ist es nämlich ganz witzig, dieses Stadion hat ja... Also der Platz hat 4 Seiten, aber es gibt 5 verschiedene Tribünen. und zwar gibt es halt einmal die ganz normale Haupttribüne, dann gibt es sozusagen so ein bisschen die eigene Heimkurve, das ist aber so eine Stahlrohr-Stehtribüne. Dann gibt es halt die klassische Stehtribüne auf der Gegengerade, was eben Auswärtsblock ist. Dann gibt es eine, so eine Art VIP-Container, so ein bisschen neu hingestellt einfach. Und dann gibt es noch, und das ist meine Lieblingstribüne, glaube ich, in der ganzen dritten Liga, gibt es einen Auswärts-Sitzerbereich. Und der ist so ganz, ganz klein. Da sind vielleicht, weiß ich nicht, können vielleicht 100 Leute sitzen. Und zwischen diesem Sitzer und dem Auswärtssteher ist aber noch eine ganze Hälfte von der Stehtribüne Platz. Das heißt, du hast einmal
absolute Frechheit.
Die 1000 Leute, die da rumstehen, die da für Hansa irgendwie singen die ganze Zeit. Und dann guckst du so links rüber, dann siehst du eine ganz leere Tribüne und dann kommt nochmal dieser kleine Sitzplatzbereich.
Also zum Verständnis, das ist doch, glaube ich, da hinter der Eckfahne quasi, ne? Aus Kameraperspektive genau. Hinter der Eckfahne, dann hast du im Grunde die komplette linke Spielhälfte.
Ja.
Leeren Block und erst dann beginnt der Gästeblock. Also was ist das denn?
Da dachte ich auch so, weißt du, wenn so ein Kumpel von dir willst, so auswärts Hansa fahren, dann sagst du, geil, geh mal auswärts, gehen wir da, hast du Karten gekauft? Ja, ich habe Karten gekauft, kommst an, siehst, es sind Sitzplatzkarten, naja, komm, ist ja nicht so schlimm, wir können ja trotzdem mitmachen. Nee, mitmachen kannst du da gar nicht, weil du kriegst das überhaupt nicht mit, was dieser ganze Stehplatzbereich da singt, ist auf jeden Fall sehr skurril da bei der Victoria. Und ist aber trotzdem irgendwie ganz cool. Was ich ganz schön finde, die haben da auf der Haupttribüne, haben die da vor den gepolsterten Sitzen, haben die so Blumenkästen stehen. Also sehr skurriles Bild, ne? Du hast also rote und weiße Blumen hast du dann da. Und war irgendwie, ja, war ein witziger Nachmittag. Also Rostock, wie du schon gesagt hast, Paddy, mit Choreo, wild auf Hansa, großes Banner und sehr viele Wildtiere aufgemalt. In schönsten Farben dazu mit Fahnen aufgetreten. Rostocker finde ich immer geil, ne? Wenn die anfangen zu singen, Hurra, Haru, Hurra, die Rostocker sind da, hörst du immer dieses Rostocker. Da hörst du immer dieses Norddeutsche raus. Das finde ich irgendwie ganz cool.
Das hast du auch bald. Noch 2 Auswärtsspiele mit Hansa mit seinem Jungen,
genau, sprichst du auch. Genau, so. Da rede ich einfach nur mit Moin, Fischbrötchen.
Die Morgen geht die Sonne auf.
Ja, die halt einfach immer wirklich mit komplett stabilem Auftritt, haben da erstmal schön die Anzeigetafel überhängt mit einer Fahne von sich, da gibt's auch keine Diskussion. Dann irgendwann in der zweiten Hälfte haben sie so einen Wechselgesang gestartet und das war wirklich Hammer, weil dann hast du erstmal gemerkt, okay, nicht nur der ganze Gästeblock ist voll, sondern auch, ja, eine gute Hälfte der Haupttribüne ist auch komplett voll mit Hansa-Fans, weil dann ging es halt irgendwie mit Hansa Rostock Wechselgesang und auf einmal so links und rechts auf der Haupttribüne neben mir, ich so, oh, das sind aber auch noch ein paar Rostocker auf jeden Fall am Start, also ja, sind mit ordentlich
Hätten sie ja mit dem Sitzplatzblock einen Dreier-Wechselgesang machen können.
Ja, ich weiß nicht, ob man den Sitzplatzblock gehört hätte. Der war so weit im Abstand und so klein. Aber es war halt geil, weil die natürlich trotzdem dann auch immer mitgefeiert haben beim Tor, ne? Aber so richtig,
ja. Teilgenommen haben sie nicht.
Teilgenommen haben sie irgendwie dann nicht. Hansa dann halt einfach mit einem sehr, sehr effektiven Auftritt, ne? Also die haben fast jeden Torschuss irgendwie reingenagelt. Was sehr skurril war, dass es im Prinzip ein Elfmeter-Krimi war in einem normalen Ligapflichtspiel. Es gab 3 Elfmeter. In dieser Partie. Hansa hatte 4-2 gewonnen. Glaube ich, waren auf jeden Fall besser. Victoria teilweise sehr unglücklich, sich da 1-2 Dinge auch selber reingelegt. Hansa, wie gesagt, sehr effektiv. War ein guter Nachmittag. Aber
denk mal dran zurück, wie wir vor 3 oder 4 Wochen über Hansa Rostock gesprochen haben. Und genau, jetzt hast du ja Hansa sehr effektiv. Und das ist wirklich
Wahnsinn, ne?
Ist eine ähnliche Geschichte. Also, das ist da bei Hansa der große Seemannsknoten, der irgendwann platzt und dann hast du in Duisburg machst du 2, zu Hause gegen Wiesbaden machst du 3, jetzt in Köln 4 und das, wo du die ganze Saison mit dir herumschleppst, wir treffen nicht, Offensive funktioniert nicht, schon irre und jetzt geht's richtig rund.
Ja, ist wirklich irre. War auf jeden Fall ein geiler Nachmittag da. Ich glaube, wenn Hansa das jetzt vielleicht, wenn die jetzt mal so eine Art Serie starten können, vielleicht diese Leistung weiter abrufen können. Ich meine, Support ist ihnen eh immer sicher. Das war da wie ein Heimspiel eigentlich. Und ja, mal schauen, ob die weiter so performen.
Da, wo Gregor Rühl ist, da ist Rostocker Auswärtssupport sicher.
Jetzt hör auf! So,
Folgentitel steht damit auch schon fest, wunderbar. Aber Auswärtssupport, weil Riesenthema, ne? Weil das ist ja auch eine Strecke. Also Rostock-Köln ist eine richtig ekelhafte Strecke. Aue.
Wollte ich gerade sagen, also ich war relativ froh, dass ich in die Eins steigen konnte nach dem Spiel und in 20 Minuten zu Hause war.
Das glaube ich, weil das ist schon. Also Riesenrespekt, wie der ekelhaft des Grauens, also rein was die Strecke angeht und ich habe es gerade anklingen lassen, ne? Also ist ja bei Aue ganz genauso und du hast es schon gesagt, Küppi, die Hälfte von diesen 1200, wo wir trotzdem sagen müssen, 1200 Fans bei einem Drittligaspiel, ich will es nicht sehen und auch wenn Hoffenheim in der Offensive Spaß macht, meistens und jetzt in dem
Spiel vielleicht nicht so. Da kann Brandenburg nur drüber lachen.
Wirklich, da lachen sie in Brandenburg drüber, da lachen sie aber auch überall, sorry, also das geht mir auf den Eumel. Darum geht's nicht. Brutaler Gästeanhang, hast du gesagt, ne? Knapp die Hälfte von diesen 1200 aus Aue nach Hoffenheim geballert in den Kraichgau. 1:1 am Ende. Und damit muss man sagen, hättest du vielleicht vorher gesagt, ein Punkt gegen Hoffenheim 2, gemessen an dem, was bisher so gespielt worden ist dort unten, nimmst du mit. Jetzt hast du einen Punkt geholt. Mit einem Tor, wo du gleich sagst, ob es ein Tor war oder nicht. Und vor allem aber trotzdem abgerutscht.
Ganz kurz noch, Paddy, anschließend an das, was du gerade gesagt hast, sehe ich zu 100% genauso zweite Mannschaften. Wir können es jedes Mal wieder betonen, sie beschädigen diese Liga. Sie verzerren den Wettbewerb, wenn da einer rumläuft wie Zeidler, den der FC Ingolstadt nicht halten kann, weil Hoffenheim einfach eine Million hinlegt, weil sie genau wissen, der hat das Potenzial, irgendwann Bundesliga zu spielen. Wir haben es beim BVB letzte Saison erlebt, wir haben es mit Stuttgart 2, die glaube ich letzte Saison 44 Spieler eingesetzt haben. Sie verzerren den Wettbewerb auf sportlicher Ebene und sie beschädigen diese Liga in ihrer Attraktivität, weil wir halt Spiele haben wie das jetzt am Sonntag Hoffenheim gegen Erzgebirge Aue vor 1200 Zuschauern. Das ist das ist am Ende eine Schande für diese Liga, insbesondere wenn Hoffenheim also, daran beteiligt ist, weil das ist natürlich nochmal ein spezieller Fall als Club an sich.
Und ich sag mal so, selbst wenn Hoffenheim 1 dann kommt, ne, sind es halt 2500 Zuschauer.
Also, ja, ja.
Es ist nicht viel mehr. Deswegen, okay, aber ja, du hast das Spiel, du hast einen Nachbericht gemacht, ne? Und du warst dir recht schnell sicher, dass der Ausgleich von Aue, dass das auch regulär war.
Ich find's okay. Also es ist grenzwertig, weil du siehst schon, dass er dem nochmal diesen Schubser mitgibt, vielleicht für alle, die es nicht gehört haben. Es gibt eine Ecke für Erzgebirge Aue, die wird am kurzen Pfosten verlängert. Im Zentrum steht dann Zobel und köpft den Ball aus kurzer Distanz nicht ins Tor, sondern unter die Latte. Von da springt er gegen den Torhüter, der den Ball aber natürlich nicht kontrollieren kann. Und dann steht Lessig, der Hoffenheimer Kapitän, fast auf der Linie, bekommt den Ball auch nochmal so an den Oberschenkel, glaube ich. Und Zobel, der ihn erst an die Latte geköpft hatte, den Ball, gibt dem Lessig noch so einen kleinen Rempler, dass der endgültig gar keine Chance mehr hat, diesen Ball zu klären. Und ich finde, es ist okay. Also es ist, wie gesagt, es ist schon an der Grenze, weil die Bewegung in Richtung Mann ist schon da und klar erkennbar und auch genau so gewollt. Aber es ist am Ende nicht so hart, dass du sagen musst, das ist in irgendeiner Form regelwidrig. Von daher, glaube ich, kann man das Ding geben. Im Großen und Ganzen Aue mit einem ordentlichen Auftritt, muss man echt sagen. Kriegen nach 90 Sekunden das 0:1, haben vorher gesagt, wir wollen intensiver in den Zweikämpfen sein, wir wollen ein ganz anderes Gesicht zeigen nach diesem Desaster gegen Waldhof Mannheim zu Hause letzte Woche. Und nach 90 Sekunden bekommst du diesen Nackenschlag und da war die Befürchtung groß, dass es so richtig dahin gehen könnte, weil bei aller Kritik an Hoffenheim 2 zocken können die schon. Die haben Cottbus vernichtet, die haben in München die Löwen vernichtet, die haben letzte Woche an der Bremer Brücke in Osnabrück 4:0 gewonnen. Da ist die Gefahr schon da, richtig unter die Räder zu kommen. Und wie Aue dann reagiert hat und sich da zurückgemeldet hat, das war schon wirklich stark. Und das geht so weit, dass ich sagen würde, weil es war ja auch im Vorfeld die Rede, ist das vielleicht ein Endspiel für Jens Hertel? Gehen die Gremien zusammen nach dem Spiel, wenn es wieder schief gehen sollte? Ich finde, dieser Auftritt hat schon deutlich gezeigt, dass diese Mannschaft versteht, was Jens Hertel ihnen vermitteln will, dass sie weit davon entfernt sind, gegen den Trainer zu spielen und dass das im Großen und Ganzen ein Auftritt war, der schon Mut macht aus Sicht des FC Erzgebirge.
Ja, ne, auf der anderen Seite ist halt trotzdem, und das ist das, wo wir drauf gucken, Gregor, ne? Du hast ja auch ein Faible für den Schacht entwickelt. Und der Schacht ist eben aktuell trotzdem sehr, sehr tief, rutscht eben aufgrund der anderen Ergebnisse ab sogar noch eine Position. Erzgebirge Aue ist halt jetzt Tabellen 18. Das ist alles super eng beieinander hinten, aber ja, also das ist ja so ein bisschen eine Küppi, wenn du sagst, klar, das macht Mut und das funktioniert und das läuft und es ist Strukturen und sowas erkennbar. Aber Gregor, auf der anderen Seite, die Tabelle, ich werfe einen rein, ja, aber lügt halt nicht, ne? Und das ist halt die Frage, dass du da auch dich nicht so reinstrudelst irgendwie.
Klar, das ist natürlich das jetzt, womit sie, glaube ich, die ganze Saison dann immer schon so ein bisschen zu kämpfen haben, setzen dann irgendwie dann doch immer mal wieder so kleine Nadelstiche wie irgendwie dieser Auswärtssieg in Aachen vor ein paar Wochen in der englischen Woche, aber das wird wirklich noch brutal schwer und brutal lang, wenn das so weitergeht in dieser Saison. Du musst einfach da versuchen, so ein bisschen Konstanz reinzubringen, du musst dann immer mal so eine Serie starten, wie ich es gerade schon gesagt habe, irgendwie bei Hansa, um dich da irgendwie mal so ein bisschen frei zu schwimmen da unten, weil die Konkurrenz eben dann einfach auch zu gut ist. Aber, also, ja.
Ja, sag.
Ich wollte zu Cottbus.
Achso, noch ganz, ganz kurz ein Satz zum FC Erzgebirge. Die hatten ja vor dieser Niederlage in Mannheim, wo sie sich wirklich blamabel präsentiert haben. Paddy, du warst ja sogar vor Ort.
Zu Hause meinst du, ja, genau. Ja.
Zu Hause gegen Mannheim, genau.
Genau, ja.
Davor hatten sie ja eine gute Serie mit 2 Siegen und einem Unentschieden. Und wenn du jetzt die Leistung aus Sinsheim wieder mit reinnimmst, dann hast du im Grunde eine gute Phase. Mit diesem einen Ausrutscher nach unten, die musst du natürlich ausmerzen, die darfst du dir nicht mit so einer Regelmäßigkeit erlauben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, stimmt die Entwicklung beim FC Erzgebirge. Jetzt müssen sie
die
das natürlich...
Die Länderspielpause war halt ein bisschen blöd, ne? Also so gefühlt, du hast zwar gegen Panitz-Borsdorf gespielt, bei allem Respekt, ne? Aber ich glaube, hättest du durchflowen können vielleicht auf Drittliganiveau, ne? Das ist jetzt viel, ganz viel Konjunktiv dabei. Aber du kommst ja mit 7 Punkten raus aus einer englischen Woche und davor hast du nicht viel geholt. Das ist dann ein bisschen schade gewesen, dass dann so der Break trotzdem kam, weil es kann mir keiner erzählen, egal wie professionell du bist, dass du im Hinterkopf trotzdem weißt, du spielst gegen Panitz-Borsdorf.
Hallo?
Ja, Gregor, tut mir leid, auch wenn ich weiß, dass du da jetzt zur aktiven Szene gehörst. Du gehörst zu ziemlich vielen aktiven Szenen in Deutschland inzwischen, ne? Ja. Zu Rostock und zu Panitz-Borsdorf. Du wilde Kombi. Nee, aber dass du halt vielleicht so ein bisschen den Flow auch genommen bekommst dann, ne? Aber Gregor, du darfst gerne überleiten zur Mannschaft, die im Flow ist.
Ja, ich muss noch einmal kurz reingrätschen.
Küppi hat noch einmal kurz reingrätschen. Wieder da aus dem Erzgebirge, kommt er wieder hochgefahren aus dem Schacht. Die Schicht ist schon vorbei jetzt gerade.
Immer wieder die Grätschen aus dem Schacht. Ich wollte es nur noch ganz kurz abrunden und dann dürft ihr wirklich sprechen, worüber ihr auch immer sprechen wollt. Jetzt hast du natürlich ein richtiges Brett vor der Brust. Erzgebirge Aue spielt gegen Jahn Regensburg, direkter Konkurrent. Du bist da, mein lieber Mann. Also dieses Spiel hat richtig Feuer, weil Regensburg ja auch miserabel gestartet ist und jetzt am Wochenende aber einen 0-2 Rückstand gegen Stuttgart 2 in letzter Minute noch in einen 3-2 Sieg verwandelt hat und dementsprechend auch mit dafür verantwortlich ist, dass Aue noch weiter abgerutscht ist. Die sind 15., Aue 18., die beiden trennen 2 Punkte. Du hast sie im Heimspiel und da musst du diese Leistung aus Hoffenheim bestätigen und im Grunde musst du auch 3 Punkte holen.
Wäre doch jetzt, guck mal, in manchen Regionen in Ostdeutschland hat es am Wochenende das erste Mal geschneit. Wäre doch schön, wenn es im Erzgebirge dann vielleicht jetzt am kommenden Wochenende dann mal wieder so richtig arschkalt wird. Da haben die Schachter dann wenigstens noch so einen kleinen Wettervorteil. Das mögen sie doch immer, wenn es da so ungemütlich ist.
Paddy, im Sinne des Klassenerhalts können wir auf deine Befindlichkeiten leider keine Rücksicht nehmen.
Da musst du dein Wintersmoking wieder raus.
Das war mein allererstes Spiel im Stadion, war im März vor 2 Jahren. Das war Aue gegen Unterhaching. Da hatte ich wirklich 6 Lagen, glaube ich, an. Also von T-Shirt bis Kompressions wirklich. Also es war 6 Lagen ins Erzgebirge.
Hat er sich immer so einen heißen Kaffee aus dem Presseraum alle 5 Minuten so unter das T-Shirt gekippt, weißt du?
Genau, einfach reingekippt, so einen Nacken.
Also was ich jetzt noch sagen würde, weil wir hier über Cottbus reden, oder? Weil wir hier, ja, aber auch nicht so lange, weil wir hier auch oft über Cottbus reden und wir haben jetzt hier so von Serien und Serienstarten und so gesprochen die ganze Zeit und das ist natürlich eine schöne Überleitung auf Energie Cottbus, die das erste Mal 5-mal am Stück in der dritten Liga gewinnen und sich damit durch dieses Unentschieden im Ruhrpott-Derby gestern Abend an die Tabellenspitze setzen und da eben auch bleiben. Ich fand es ganz geil, dass Pele Wollitz wurde gefragt, haben Sie jetzt gespielt wie ein Spitzenreiter? Und er sagt, nee, im Gegenteil. wo ich kurz drüber nachgedacht habe und dachte, was ist das Gegenteil von Spitzenreiter? Ist das Abstiegskandidat?
Oder? Nein. Das Gegenteil von Spitzenreiter sind eigentlich alle 19 Mannschaften drunter.
Okay. Weil ich dachte,
die nicht Spitzenreiter sind,
weil oder? Küppi, du hast nämlich gerade gesagt, Schlusslicht. Dachte ich auch kurz, ist ja eigentlich Absteiger. Aber gespielt wie ein Absteiger haben die auf keinen Fall. Also das war wieder so eine schöne Pele-Wollitz-Aussage.
Aber auch richtig von ihm. Also wenn du zu Hause gegen Havelse bei allem Respekt 3 Gegentore kassierst, dann musst du als Trainer genauso reagieren wie Pele Wollitz und sagen, ja, kann schon sein, dass wir in der Tabelle vorne stehen, aber wenn wir uns so präsentieren, dann werden wir uns so schnell aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Das kann keinem in der Lausitz recht sein.
Passt ja auch zu seiner Art und zu seiner Erzählung, die er eh immer schon hat, auch schon mehrmals die Saison gesagt hat, unser Ziel ist ganz klar, die Liga zu halten. Der wird auch lange nicht von Aufstieg sprechen, glaube ich. Das nur zum ostdeutschen Tabellenführer in der dritten Liga.
Ja,
ist ja stark. Verdient.
Trotzdem. Kann man jede Woche nur stark. Aufs Neue den Hut ziehen.
Und jetzt ein Highlight vor der Brust, ne? In den nächsten Tagen. Da knallt's komplett.
Ja.
Ekstate. Ich erwarte schon eine Choreo, muss ich sagen, die irgendeine kleine Spitze beinhaltet.
Also tatsächlich muss ich sagen, jetzt spielen sie ja halt gegen RB Leipzig. Ich würde Energie gegen...
Ach so, Leipzig ist ja noch, stimmt. Ich war gerade schon wieder in der Liga.
Alle, gegen fast alle Bundesligisten eine Überraschung zutrauen. Gegen Leipzig glaube ich tatsächlich nicht dran, weil die ja selber so stabil unterwegs sind mittlerweile in der Bundesliga, dass ich nicht glaube, dass sie sich da in Cottbus die Blöße geben werden. Allerdings, wenn Energie ins Rollen kommt und Chiarchi mal 2-3 Leute da stehen lässt und sie vielleicht in Führung gehen, dann ist es bei weitem auch nicht ausgeschlossen.
Und vor allem liegt ja auch schon die Headline rum eigentlich für die ganzen Print-Kollegen, ne? Energie. Smash Energy. So, also das ist ja eigentlich schon fertig geschrieben, ne? Stille, schon. Schön. Stille auf der Leitung. Da hat einer auf der Hauptsicherung gekloppt. Nein, aber brutal. Und natürlich DFB-Pokal, da erwarten uns einige Partien. Aber ich muss schon sagen, also mein Blick geht vor allem Richtung Cottbus, weil ich da vor allem auf den Rängen auch extrem viel erwarte. Extrem viel los, auch in der Regionalliga. Wir müssen da am Freitag anfangen, weil uns dieses Spitzenspiel auf den Freitagabend gelegt worden ist. Der Hallesche FC spielte da gegen Lok Leipzig 2-4. Endergebnis Lok mit den nächsten 3 Punkten. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, Männer, aber für so ein Topspiel fand ich geil, dass es so ein offensives Geknalle war, weil haben wir eigentlich recht selten, wenn man ehrlich ist, Küppi, ne? Das ist mehr so mal so ein Torunterschiedspiele eigentlich.
Also das war wirklich beeindruckend, was der HFC da veranstaltet hat in der Anfangsphase. Wir haben ja alle getippt, wie schon angesprochen, haben alle gesagt, Lok wird knapp gewinnen dieses Spiel und es werden voraussichtlich auch nicht allzu viele Tore fallen, weil der SFC Lok nun mal die beste Defensive der Liga stellt. Und dann kommt der HFC da an und spielt die phasenweise schwindelig. Es war wirklich krass. Also
Du versuchst jetzt hier so ein bisschen rumzulavieren über unser Tippspiel. Wir müssen jetzt, glaube ich, einmal kurz sagen, wie wir getippt haben und wie wir daneben getippt haben.
Ja, 0-1, glaube ich, war ich, ne?
Du hast, ich habe auf alle Fälle 2-1 getippt.
Ich habe 2-0 Lok getippt, glaube ich, ja. Ja. Also wir haben auf jeden Fall alle richtig vom Gewinner ausgehend getippt, aber eben
Differenz, dafür habe ich beide Seiten als Torschützen getippt. Also wir können uns das zurechtmauscheln, dass wir eigentlich ja ziemlich so stabil.
Das ist ja so schlecht. Beide haben getroffen, dann kannst du gerne einen Fünfer draufsetzen. Aber das nachträglich anzuführen, ich war auch nah dran.
Wie wenn der bei einem Lehrer noch diskutiert für die bessere Note.
Ja,
da bleiben wir jetzt hart über uns selber.
Also ich muss sagen, ich habe die meisten Tore getippt, das kann ich mir so recht mauscheln, dann kann ich sagen, beide Mannschaften haben getroffen. Und Küppi war am weitesten weg, vielleicht können wir uns darauf einigen.
Da können wir uns darauf einigen, 100% können wir uns darauf einigen. Also dass es da so scheppern würde, das habe ich wirklich nicht erwartet.
Nee, safe nicht,
Und da muss man wirklich den Hut ziehen vor dem, was der HFC da angeboten hat, insbesondere in der ersten halben Stunde. Weil ich selten gesehen habe, dass Lok Leipzig so schwimmt wie da und so große Probleme hat. Teilweise richtig schönen Kombinationsfußball gespielt, phasenweise auch schöne Einzelleistungen, also das war richtig cool. Und dann wiederum hat Lok aber auch gezeigt, dass sie eine absolute Spitzenmannschaft sind, weil sie haben richtig Probleme, sie kommen kaum selbst zu Chancen und dann haben sie einen Einwurf tief in der eigenen Hälfte und dann macht zweimal bup, bup, bup und Akalian startet und Adetula startet und keiner kann sie bremsen. Schon gar nicht Jan Löhmanns Röben, der hat andere Qualitäten als Hochgeschwindigkeit. Ja, und dann laufen die da halt zu, haben dann noch das nötige Glück, weil erst Müller am Ball ist bei Adetula und dann Adetula den Ball von Halilis Wade auch noch wieder genau zurück in den Fuß bekommt. Da kam dann schon eine Menge zusammen, aber dass sie das dann so lösen, sich so zurück ins Spiel bringen und am Ende das Ding auch verdient nach Hause fahren, war schon stark.
Sicherlich auch nochmal herauszuheben, der Dreierpack von Adetula, der dann am Ende sogar noch die Chance auf das vierte Jahr hat und ihn dann noch ganz uneigennützig rüberlegt auf Ciane.
Ja.
Ja, muss man schon sagen. Also,
ich hab mir gedacht, für den, das war ja schon sein zweiter Dreierpack, wenn er das nächste Mal einen macht, dann hätte ich gerne aus dem Gästeblock Sing Adetula, singen Adetula. Bisschen albern, aber kommt ja auch von Dr. Alban. Aber den kannst du schon. Den kannst du schon abfeiern, den Typen.
Was passiert denn eigentlich, wenn man drei Dreierpacks macht? Also wenn man einen Dreierpack macht, dann nimmt man eigentlich den Spielball mit nach Hause. Wenn man drei Dreierpacks macht, was macht man dann? Nimmt man dann ein Tor mit nach Hause? Oder was macht man
dann? Ist dann ein Tor mit nach Hause kriegen. Genau so läuft das.
Ist der dann beim After-Match-Interview mit so einem Pfosten auf der Schulter?
Mit so einem Pfosten, ja. Nee, also ja, After-Match-Interview. Apropos, und du hast ja schon anklingen lassen, Küppi. Jan Löhmanns Röben hat andere Qualitäten. Sie hören jetzt einen Teil der Hallenser-Klassik von Dichter und Denker Jan Löhmanns Röben.
Glaubt ihr zumindest noch dran, dass ihr noch was reißen könnt?
Ich bin auf den Sack mit so einem Fragen, ehrlich, Alter, das ist der 12. Spieltag, was willst du von mir, ja, ehrlich? Ja,
aber 11 Punkte sind 11 Punkte.
Das sind 11 Punkte, schön.
Kommunikativ, ganz groß. Wer das komplette Interview oder die absoluten Highlight-Pieces da hören möchte, das gibt's auf der Instagram-Seite von Sport im Osten. Das ist das Video, das ist unschwer zu erkennen, weil das völlig steil geht. Und ja, also Jan Löhmanns Röben wieder.
Ein paar schöne Formulierungen auf Mission rausgeholt. Ich kacke euch auch bald mal in die Suppe.
Ja.
Gut, dass du in Köln sitzt.
Die Frage. Ja. Also, Jan Löhmanns Röben, der hat gesagt, wenn seit acht Jahren werden hier Cornflakes gezählt, ich muss mal wieder was Neues hinlegen. Hat er gemacht. Ja, aber der HFC vielleicht unterm also Strich.
Das muss man ja wirklich sagen, der knallt ja wirklich reihenweise Dinger raus. Ne? Manchmal bleiben sie dann unterm Radar, aber auch was der damals in Rostock nach dem Aufstieg da für Interviews gegeben hat, einfach Wahnsinn.
War das was mit dem Schal um Kopf?
Genau, mit dem Schal um Kopf, der alte Traktor und so. Also der hat nicht nur die Cornflakes und jetzt das Ding, sondern der ist immer wieder für so ein Ding gut. Und ich finde es ehrlicherweise auch cool. Also natürlich kommt der da nicht so gut rüber und nicht so sympathisch, aber der
Gott, es ist auch für unseren so Kollegen
in dem Moment.
Ist, ne, aber für unseren Kollegen ist es auch, wir können ja beide Seiten mitfühlen. Ne? Ist natürlich auch für unseren wirklich ist es natürlich total unangenehm, weil du denkst, boah, dir darf es natürlich nicht entgleiten professionell und also, dass du dann natürlich,
also, Stefan,
du stellst
Stefan
ganz normale Weidling. Fragen.
Stefan genau, Weidling also, hat das Interview gemacht und es war super. Und genau, zwar nicht nur genau. Das, sondern auch die anderen. Das muss man wirklich sagen. Der ist ja oft da beim HFC, berichtet
ja,
da viel.
Kennt sich ja auch.
Dann ist es noch schwieriger, in so einer Situation da reinzubohren und die Fragen zu stellen, die gestellt werden müssen. Und er stand da, hat auch immer wieder nachgehakt, kurz Mikro weggezogen, Nachfrage gestellt. Also der hat sie einfach nicht weggelassen. Er hat einfach genau das gemacht, was sein Job ist. Und das war von der Interviewführung wirklich richtig stark, auch wenn es Jan Löhmanns Röhm am Ende ein bisschen auf den Geist gegangen ist. Er hatte ja schon vorher die Antwort auf die Frage verweigert. Und ich meine, es ist nun mal die Frage, die einfach sowas von legitim ist. Glaubt ihr noch dran, bei 11 Punkten Rückstand, dass ihr Lok Leipzig noch einholen könnt? Das erste Mal sagt Jan Löhmanns Röhm, tolle Frage, nächste Frage antworte ich nicht drauf. Und Stefan sagt, okay, ich will aber eine Antwort drauf haben, stellt sie nochmal. Und dann kommt es halt zu dieser Situation. Stark von Stefan, von Löhmanns Röben finde ich es auch okay. Er ist einfach super genervt, super emotional. Guter Typ, der coole Interviews gibt. Ich finde es alles in Ordnung.
Ja, also am Ende sprechen wir irgendwie wieder drüber. Wenn man sich in den sozialen Medien das ein bisschen anschaut, dann finden das auch viele Leute sehr unterhaltsam. Ich würde dann jetzt mal in den Raum stellen, wann gibt es denn den Jan Löhmanns Röben Sprüchekalender?
Ja, und eins muss ich noch ganz kurz anfügen. Stefan Weidling, der hat durchaus Erfahrung mit nicht ganz einfachen Interviews. Der hat nämlich damals auch Patrick Sander interviewt. Und ihr kennt das alle aus unserem Intro, wo Patrick Sander sagt, stellen Sie mir vernünftige Fragen, dann kriegen Sie eine vernünftige Antwort. Das war auch Stefan. Also der geht immer dahin, wo es weh tut.
Vielleicht brauchen wir dann keinen Löhmannsröben-Sprüchekalender, sondern Stefan Weidling-Sprüchekalender, die er den Leuten entlockt hat.
Also ist auf jeden Fall mal völlig klar, dass Stefan unser Intro füttert für nächste Saison.
Stimmt.
Das muss aufgepumpt werden.
Ja, vielleicht ganz kurz noch aufs Sportliche mal geguckt. Dadurch, dass Jena ja in Greifswald 3-3 spielt, ist Lok jetzt eben mit 4 Punkten Vorsprung Tabellenführer. Und ja, wenn die weiter so durchziehen, dann bin ich mal gespannt, wie spannend dieser Titelkampf da am Ende dann noch wird. Aber im Moment winken die da oben auf jeden Fall sehr happy, denke ich mal, von der Tabellenspitze.
Ja, das ist wirklich beeindruckend, mit welcher Konstanz und mit welcher Stabilität die da durchgehen. Haben Halle jetzt auf 11 Punkte distanziert, RWE auch nur 3-3, also beide Thüringer Verfolger spielen 3-3 an diesem Wochenende, lassen Punkte liegen. Und wir haben im Vorfeld gesprochen, Lok mit dem Mega-Oktober, mit, was hatten wir, Erfurt, zweimal Derby, Jena und Halle. Und jetzt haben sie Jena verloren durch ein Tor, das nie und nimmer zählen darf, weil halt Eschels Hand mit am Ball war. Und auf der anderen Seite ziehen sie aber die Derbys, sie gewinnen in Halle, sie gewinnen gegen Rot-Weiß Erfurt und es ist im Moment tatsächlich schwer vorstellbar, wie die so einbrechen sollen, dass da zumindest der HFC nochmal rankommt. Bei Carl Zeiss sind es nur 4 Punkte, aber auch da wird es ganz schwer.
Ja, nochmal schauen. Also so die Fußballattraktivität für Lokfans natürlich gerade wieder Schlaraffenland. Für die Attraktivität der Regionalliga Nordost muss das ja nicht zwangsweise immer so positiv sein. Das ist, was in der Bundesliga zählt, zählt auch in der vierten Liga teilweise. Aber wir haben noch tolle Nachrichten.
Aber so weit sind wir noch nicht. Also so wie die Bayern wegmarschieren, das haben wir zum Glück noch nicht.
Nein, das stimmt natürlich, ne? Aber ja gut, Bayern wird natürlich im November Meister. Dann kannst du aufhören, den ganzen Spaß da zu gucken in der Bundesliga. Wir haben noch eine total tolle Nachricht, verbunden mit Gregors Traumreiseziel. Kann man das so sagen? Ist das übertrieben?
Zumindest eins. Ich habe viele,
eins. Aber das ist eins davon. Ja, denn Danny Röhl, der kommt aus Zwickau, ist dort geboren und war lange in Leipzig auch wohnhaft. Hab ihn ab und zu mal beim Rewe hier getroffen, wie ich hier ganz viele bei Rewe, also irgendwie geht gefühlt jeder Sportler, der in Leipzig wohnt, hier in meiner Ecke geht, in dem Rewe einkaufen. Danny Röhl, also Assistenztrainer war bei
weil die dich bei
Hansi Flick. Wollen,
Paddy.
Ja, genau, das ist legitim. Und hat dann ja sozusagen die nächsten Wege gemacht, ist zu Sheffield Wednesday gegangen, nach England, um da das erste Mal so richtig als Cheftrainer zu arbeiten, auch nach seiner Assistenztrainerrolle. Und hat das da die brutal gemacht. Also wir hatten ja das Vergnügen, dass er bei uns im Sport im Osten-Team mitgespielt hat, beim Benefiz-Turnier vor einigen Monaten im Sommer. Da war er mit da und da haben wir ein bisschen zusammen gezockt. Und natürlich auch aus Interesse fragst du ja auch viel, weil es ja total spannend mal ist, einen Trainer zu haben, der von hier kommt, aber da auf der Insel arbeitet. Und ja, da einfach einen Top-Job macht, wo er eben auch sagt, ja klar sind wir zwar in England, aber wir haben im Vergleich zum Rest der Liga und zum Rest des Ganzen viel, viel, viel zu wenig Geld und der musste da wirklich aus englischen Verhältnissen heraus betrachtet, ne, aus quasi keiner Kohle extrem viel machen, hat die Klasse gehalten, Top-Job gemacht und wird jetzt belohnt und darf mit Gregor Rühl nach Glasgow.
Naja, okay, ganz kurz, jetzt will ich erstmal kurz wissen, wenn du mit dem auf dem Platz standest, sieht man dem an, dass der in ganz anderen Sphären unterwegs ist und viel mehr Ahnung von Fußball hat als wir alle zusammen. Also als Spieler Zwickau U19, Sachsen Leipzig 2 und der FC Eilenburg. Was hat er gezeigt auf dem Platz?
Eine Übersicht vor allem. Auge, ne? Also das ist jetzt das, was ich so total krass finde, dass du auch, wir haben ja auch mit zum Beispiel, und wir wissen ja über den Podcast, mit Schubi, ne? Mit Quiescher hat er auch mitgezockt. Und da war es noch auffälliger.
Aus Aue, ja.
Genau, aus Aue. Und das ist bei den Jungs so überragend geil, weil die ich schwitze mehr nach der Hälfte an Einsatzzeit, weil die einfach so viel mit so ein Old Man's Game, sagt man ja so schön, zocken, ne? Also bei allem Respekt, dieses ganz viel Auge, ganz viel Körperteu, ein Wackler und die schicken 6 Gegner in Rente. Und das war bei Danny Röhl auch so. Also der konnte auch noch antreten und der hat auch noch einen stabilen Antritt gehabt so. Aber was mir am meisten imponiert hat, war eher so dieses zu spüren, wann ich nicht antreten muss, also dieses wirklich kraftsparend zocken. Das war halt wirklich krass, muss ich sagen.
Ganz kurz noch, weil du gerade über Sheffield Wednesday gesprochen hast, glaube ich ganz gut, dass Danny Röhl dann da am Ende gegangen ist, weil die haben jetzt gerade letzte Woche Insolvenz angemeldet. Da ist richtig Alarm bei Sheffield Wednesday, die haben irgendwie so einen komischen Besitzer seit mehreren Jahren, wo die Fans total gegen aufbegehren und ja, jetzt mit dieser Insolvenz wird er im Zweifel auch bald weg sein, aber da brennt richtig der Baum in Sheffield. Danny Röhl, echt spannend, als Co-Trainer von Hansi Flick gewesen bei den Bayern und in der Nationalmannschaft. Hat sein erstes Spiel letzte Woche gehabt mit den Rangers. In der was spielen die, Europa League oder Conference League?
Ja, weiß Europa gar nicht. League. Europa League. Tabellenschlusslicht in der Europa League gerade.
In Bergen verloren, dann aber jetzt das erste Heimspiel gehabt im Ibrox gegen Kilmarnock. Und ich habe es mir angeschaut, haben 3-1 gewonnen. Und fand ich ganz sympathisch. Danach hat er dann ein Interview gegeben auf Englisch, was ich schon erstmal krass finde in Schottland, weil du die eigentlich kaum verstehst.
Und, auf den Pressekonferenzen. Das musst du wirklich mal anhören. Die Frage, ich denke, was? Wovon redet der?
Crazy, ne?
Und der antwortet einfach, als wäre es nix. Also Hut ab, ey.
Der antwortet, als wäre es nix, aber man hört trotzdem seinen Zwickauer Einschlag auf dem Englisch raus. Das fand ich dann total sympathisch. Und trotzdem einfach wirklich ein sehr, 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 sehr spannender Trainer. Ist ja auch noch wahnsinnig jung. Hatte auch gesagt, er hat immer noch sehr viel Kontakt mit Hansi Flick. Also die tauschen sich wohl ab und zu auch immer mal aus. Und was ich ganz cool fand, in einer Antwort dann in dem Interview jetzt bei Glasgow, danach nach dem Spiel, nach dem Sieg, meinte er, und das, solche Kleinigkeiten finde ich immer cool, weil dann ging es irgendwie um die Spieler, die er eingewechselt hat. Und er hat nicht gesprochen von Subs, also nicht von Einwechselspielern, sondern er hat immer gesprochen von, I call them Impact Players, also Wirkungs- oder so Auswirkungsspieler. Fand ich irgendwie ganz cool, also wo du immer so ein bisschen so daran merkst, okay, offensichtlich macht er sich Gedanken.
Auch über Sprache. Ich meine, das ist ja die alte Idee von Thomas Stamm, der sagt, nicht die ersten Elf sind entscheidend, sondern die das Spiel beenden, weil die entscheiden es am Ende auch. Aber der Ausdruck Impact-Player ist natürlich cool. Dann bist du plötzlich kein Einwechselspieler mehr, sondern dann bist du der Impact-Player.
Ja, ja.
Stellt euch mal so ein Interview von Jan Löhmanns Röben auf Englisch vor.
Stell dir mal den Interviewer vor, der Löhmanns Röben auf Englisch aussprechen muss.
Steven Weidling.
Steven Weidling.
Ja, schön. Also wir werden auf jeden Fall dadurch, jetzt haben wir so einen kleinen Link in die schottische Liga, die ja sowieso gerade sehr spannend ist.
Ja, das stimmt.
Da die Hearts of Midlothian aus Edinburgh gerade so ein bisschen wegrennen an der Tabellenspitze, haben am Wochenende Celtic geschlagen und ganz Schottland mit Ausnahme von Glasgow, dreht im Prinzip so ein bisschen frei, weil die Möglichkeit besteht auf einen Meister seit, Küppi, hilf mir kurz.
85, 41 Jahre.
Der nicht aus Glasgow kommt, also nicht Celtic oder Rangers ist. Und das wäre natürlich heftig.
Ja, absolut. Und dürfen wir nicht vergessen, Ex-Unioner Schwolo im Tor bei den Hearts. Also der ist gerade wirklich auf bestem Wege, Geschichte zu schreiben da in Schottland.
Das ist richtig, sind auf jeden Fall schöne Verlinkungen hier wieder.
Und Jungs, jetzt ganz kurz und dann können wir unser Schottland-Thema auch wieder abhaken, aber ich habe mal wieder eine kleine Quizfrage für euch vorbereitet, wo wir gerade beim Thema schottischer Fußball und Geschichte schreiben sind. Welcher ehemalige Spieler vom FC Erzgebirge Aue hat in der Vorsaison schottische Fußballgeschichte geschrieben, indem er mit seinem Verein eine 95 Jahre währende Vorherrschaft beendet hat? Jetzt bin ich gespannt.
Boah. Also die einfachste Antwort wäre Nicolas Kühn.
Und das ist auch die richtige Antwort.
Oh, ja, stimmt.
Du hast ihn schon live gesehen im Como.
Der war ja in Aue.
Ja, der war in Aue. Aue zweite Liga gespielt.
Ja, ach geil.
Genau, ja, jetzt in Como, da hast du ihn schon live gesehen. Und Paddy sammelt hier die Lorbeeren.
Stark. Aber was hat der beendet? Nee, 95 Jahre.
Eine 95 Jahre währende Vorherrschaft, weil er nämlich mit Celtic letztes Jahr den 55. Meistertitel geholt hat. Und damit haben sie gleichgezogen mit den Rangers, die seit 1930 ununterbrochen schottischer Rekordmeister waren. Krass. Die hatten schon 55 Titel und mit Nicolas Kühn hat Celtic letztes Jahr gleichgezogen.
Schön.
Boah, schöne Geschichte.
Wahnsinn. Guck mal, so nah sind wir hier mit unserem Format einem schottischen Fußball. Also ich glaube,
kannst du mal sehen. Danny Röhl macht's möglich.
Danny Röhl macht's möglich. Wir müssen da auf jeden Fall dann bald mal hin. Ist ja dann auch Arbeit im Prinzip für uns. Ne?
Wir bleiben dran. Wir müssen eine Sache noch machen, Jungs. Ganz, ganz wichtig. Tippen, weil das immer so gut geklappt hat. Ja. Deswegen lasst uns doch bitte, wie von Küppi vorgeschlagen, uns gerne wieder berühmt machen für das nächste Wochenende. Und du hast gesagt, Magdeburg gegen Bochum. Ja, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde seit deiner Aussage gehabt zum Überlegen. Deswegen, ich fange heute mal an. Ich habe mich vorhin schon auf ein 3-1 eingeschossen für den FCM im Kopf. Dann Küppi, dann Gregor.
An der Kastropper.
Ja, an der Kastropper. Wow. Naja, jetzt müssen wir ein bisschen Lokalkolorit, muss jetzt auch schon sein.
Also ich wäre eigentlich wieder bei einem 0-1, aber ich will nicht wieder 0-1 tippen, deswegen sage ich 2-0 für den FCM.
Krass. Ich sage, es wird ein 2-2.
2-2, die kassieren doch gar keine Gegentore. Wo sollen die denn herkommen?
Tja. Mal gucken. Wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr Diversität in unsere Tipps hier reinbringen.
Das stimmt.
Das ist ja echt
schön. Mein erster Impuls war wirklich ein 3-1. So, und ab jetzt hat der Hallenser Gregor Rühl Magdeburg-Verbot, hat sich also nichts verändert im Vergleich zum Status quo vorher. hat großen Spaß gemacht, Männer, heute.
Wo ich überall Verbot habe. Ich möchte noch eine ganz kleine Sache sagen.
Bitte, ja.
Nochmal in die Geschichte reingeflogen. Ich habe gesehen, der FC Karlsruhe Jena hat ja auch glorreiche internationale Zeiten gehabt. Und letzte Woche, am 22.10., war es genau 45 Jahre her, und zwar im Jahr 1980. Da hat Karlsruhe gegen Valencia im Europapokal 3-1 gewonnen. Und dieses Spiel kann man sich in einem neuen Format anschauen, bei denen auf dem YouTube-Kanal oder so, oder auf der Website, weiß ich gerade nicht genau. Da kann man, das heißt Flimmerkiste, und man kann sich dieses Spiel für einen schmalen Taler nochmal reinziehen und in Erinnerungen schwelgen. Das finde ich irgendwie ganz cool, dass die diesen Service anbieten. Auch ein, zwei bekannte Namen damals noch gewesen, an der Seitenlinie Hans Meyer auf dem Feld für Jena, Lutz Lindemann, also da sind ein paar Leute, die man auch heute noch kennt, und finde ich immer ganz cool, wenn man da so ein bisschen in die History abtauchen kann.
Eher und gut. Ich tauche jetzt in mein Porridge ab, Freunde. Hat Spaß gemacht. Macht's gut.
Leute, haut rein.
Bye, bye. Vielen Dank, macht's gut. Hat Spaß gemacht. Schöne Woche.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.